Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Staat, Sex, Amen. Neben mir steht Christian Tetz, ich bin Imre Grimm. Christian, haben wir jetzt eigentlich oft genug erklärt, warum der Podcast so heißt?
Naja, ich habe es mir gemerkt jetzt nach dem letzten Mal. Wenn natürlich jetzt einer zum ersten Mal die dritte Folge hört, also unsere dritte Folge hört und damit uns zum ersten Mal, ja. Weil eigentlich ja wahrscheinlich die dritte Folge jeder jetzt zum ersten Mal hört. Ich meinte aber zum ersten Mal schon, unseren Podcast hört, dann weiß er es vielleicht nicht. Ja, aber man könnte ja natürlich in der zweiten Folge oder auch in der ersten Folge, die es ja auch online gibt, einfach nachhören, warum er so heißt.
Ich finde, wir sollten offen zugeben, dass er einfach so heißt, weil er halt irgendeinen Namen tragen muss und den hat er jetzt. Bums, mehr ist es doch nicht.
Du meinst, ich habe jetzt viel zu lange geantwortet auf deine relativ kurze Frage?
Ja. Das hast du, aber das macht überhaupt nichts. Solltet ihr noch dran sein, Christian, wenn du ganz still bist, was ja nicht einfach ist, aber wenn du mal ganz still bist, hörst du irgendwas in deinem Schädel?
In meinem Schädel?
Ja.
Warte mal ganz kurz.
Nein. Das könnte schon bald anders sein. Elon Musk möchte nämlich über Chips im Gehirn Musik streamen in Zukunft. Er will mit seiner Firma Neuralink, direkt eine Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn schaffen. Und darüber sei es dann auch möglich, hat er gesagt, ans neuronale System des Menschen anzudocken und Musik zu streamen, ohne Umweg über das Ohr. Findest du das einen erstrebenswerten Zustand?
Naja, sagen wir mal so, das ist ja quasi, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, man wacht ja manchmal morgens auf und hat einen Ohrwurm, ne? Oder auch so tagsüber. Und er möchte jetzt quasi den Ohrwurm technologisieren. Also man kann dann quasi das Lied, das man im Kopf hat, selbst beeinflussen.
Nee, es ist anders gedacht. Es ist so gedacht, dass du praktisch einen Bluetooth-Empfänger im Schädel hast, ja, oder welche Technik auch immer dann dahinter steckt. Und du kannst praktisch auf deinem Handy sagen, was du jetzt im Hirn hörst, ohne dass es abgespielt wird, laut. Also ohne Kopfhörer oder Mikro oder Lautsprecher. So.
Aber das ist doch ein Ohrwurm.
Ja, aber eben nur einer. Und er sagt, du kannst deine ganze Playlist in dein Hirn streamen. Mhm. Ich muss gestehen, ich bin immer vorsichtig bei Sätzen, die mit Elon Musk will beginnen.
Ja, das stimmt.
Weil er wollte schon echt viel. Und er steht so ein bisschen für diese kalifornische Gotteswahnkultur, weißt du, wo die so eine Mischung aus Can-Do-Spirit und so einem Althippietum, wo die Milliardäre auf einmal so ein Gottesgen entwickeln. Also so, auf einmal reicht es dann nicht mehr, viel Geld verdient zu haben. So nach abgeschlossener Vermögensbildung kommen dann plötzlich die großen Sinnfragen. Und du willst dann den Menschen verbessern. Da steckt diese maschinistische Idee dahinter. Kannst du damit was anfangen?
Nein, überhaupt nicht. Und es mag ja in manchen Bereichen, wenn es wirklich an die Gesundheit geht, erstrebenswert sein. Also wenn einer beispielsweise gelähmt ist, dann über Hirnströme ist zum Beispiel noch zu versuchen, die Arme oder Beine zu bewegen, ist das ja wunderbar. Das klingt nach Spielerei und ehrlich gesagt finde ich jetzt speziell, auch in diesem Gotteswahn, den du beschreibst, ist ja das Gehirn immer noch an so eine ganz besondere Stelle, die beeinflusst werden soll. Also wir wollen, also Gedanken sollen gelesen werden, es soll das Denken beeinflusst werden, man soll vielleicht was auch immer mit den Gedanken machen. Aber
in die Cloud hochladen.
Das hatten wir ja auch noch. Steht ja vor der Tür, oder? Ja,
natürlich, das ist nicht mehr weit.
Das ist doch kurz davor, wenn wir erstmal alle zwangsgeimpft sind. Aber pass auf, was ich sagen wollte, das ist ja, das Gehirn ist überhaupt noch nicht verstanden. Also wir wissen ungefähr, was da so für Hirnströme sind und das lässt sich mit Bildgebungsverfahren irgendwie eventuell so ein bisschen darstellen. Aber wie das Denken wirklich funktioniert, das ist ja überhaupt noch nicht erforscht. Und da jetzt zu sagen, man implantiert irgendwelche Chips und versucht, Musik abzuspielen,
halte ich
für Schwachsinn.
Da kollidieren so ein bisschen die Ansätze. Also sein erstmal machen, ne, dieses kalifornische erstmal machen, gucken, was passiert. Ich bin Philanthrop, Friede, Freude, Eierkuchen, dank Big Data. Ich mache die Welt schöner und den Menschen gesünder. Kollidiert halt mit dem eher skeptischen, das du gerade geschildert hast. Vielleicht sollten wir, bevor wir irgendein Ding aus Metall in den Schädel fräsen, kurz überlegen, ob das eventuell was anrichtet, was es gar nicht soll. Das scheint ihn aber nicht weiter zu bremsen. Das ist so ein Typ, ja, ist einfach, ich stelle mir das so vor, dass der um 4.30 Uhr nach dem Aufstehen erstmal so ein Smoothie mixt. Mhm. Weißt du, so ein Power-Smoothie aus Hanf, Goldstaub, Eigelb und dem gemahlenen Gehirn eines Delfins oder so. Mhm. Dass er dann erstmal in die Puschen kommt. Oder auf einer Serviette schnell so ein 11-Meter-SUV hinkritzelt in die Fabrik. Ich stell mir Elon Musks Leben so vor, dass er einfach so, weißt du, dass er sich von seinem Butler Geronimo $3 leiht, um zu fühlen, wie das ist, wenn man arm ist. Also ja. So einfach ganz nah an den Leuten zu sein, aber eigentlich doch nicht. Und möglichst weit weg von den Leuten. Und so ja. Als Vision näher sich feiern zu lassen. Mich nervt das so. Er sagt, alles, was wir je gespürt oder gedacht haben, sind elektrische Signale. Das frühe Universum war nur eine Suppe aus Quarks und Leptonen. Wie hat ein sehr kleiner Teil des Universums angefangen, sich als empfindungsfähig zu betrachten, sagt er zur Begründung dieser Forschungen sozusagen.
Mhm. Oh. Das ist auch wieder Universum,
ja, Gehirn, genau.
Universum und den Tod besiegen.
Früher reisten unausgelastete CEOs in irgendwelchen Heißluftballons um die Erde oder sind haben irgendwelche Rekorde gejagt beim Segeln. Heute spielen sie Gott. Darunter machen sie es einfach nicht mehr. Das Ziel ist so eine Art digitales Arkadien, Google ist ja auch dran, bastelt an Nanopartikeln, die du in menschliche Zellen einnistest und so eine Art Update fürs Blut organisierst. Mhm. Wir reden da jetzt natürlich drüber, wie die Menschen vor 150 Jahren über die Eisenbahn. Aber ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie, also ich bin nicht restlos überzeugt davon, dass Nerds mit einem übergroßen Ego, Milliarden von Dollar eigenen Geschäftsinteressen und wenig Respekt für Demokratie so das richtige Personal sein sollen für die Neugestaltung des Planeten, weißt du? Ich habe da meine Zweifel.
Zu Recht. Und vielleicht muss man, das fällt, glaube ich, solchen Leuten schwer und da bist du natürlich auch wieder bei deinem Gottesvergleich, aber diese Versuche, den Menschen immer zu optimieren, anstatt zu akzeptieren, dass wir auf eine gewisse Art und Weise endlich sind, das fällt den Leuten ja schwer. Ne?
Ja, das ist genau.
Und das ist, das sehe ich als ein großes Problem.
Der ehemalige Facebook-Manager Antonio Garcia Martinez hat was Feines dazu gesagt. Der sagte nämlich, das größte Problem ist, dass so viele Menschen in der Tech-Szene kein Gespür dafür haben, was richtig und was falsch ist. Die haben ein Gespür dafür, was geht und was nicht geht, aber keins dafür, was richtig ist und was falsch ist.
Ja.
Und das finde ich, das ist eine schöne Beschreibung dieser hedonistischen Sehnsucht nach einer durchdigitalisierten Welt, in der Geld jedes Problem löst, wenn du nur genug Forschung betreibst. Was uns ja, wenn wir möchten, direkt zu unserem nächsten Thema führen könnte.
Das ist so. Ich wollte nur noch als letzten Satz sagen, Bitte. Das ist ja ein Problem von Technik, seitdem es Technik gibt.
Absolut.
Ne, dass sie auch von Ethik und ethischen Überlegungen begleitet werden muss. Da hat man ja nicht zuletzt bei der Atombombe
gesehen. Schöner Vergleich.
Um jetzt einen schönen Ganz Vergleich toll. Noch
Tesla zu ziehen. Und die Atombombe. Tesla, die Kirche der unerschütterlichen Zuversicht, ein Sektenmodell. Na?
Noch lachst du. Ja. Wenn Kanye West US-Präsident wird und Elon Musk ihn unterstützt, dann ist der Weg von ich lade ein bisschen Musik ins Gehirn zu Atombomben vielleicht irgendwann gar nicht mehr so weit, aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr pessimistisch.
Man würde dann diesen Podcast direkt im Gehirn hören. Ich weiß nicht, ob das was Gutes wäre.
Ich habe dich doch ständig in meinem Gehirn.
Das ist nur ein rührender Gedanke.
Ja.
Christian, kann Geld, wie in diesem Beispiel, kann Geld jedes Problem auf der Welt lösen oder nicht?
Ja, das hat man sich ja gefragt, ne? Nachdem ja jetzt der EU-Gipfel mehrere Tage gedauert hat und letztendlich die europäischen Staaten doch noch zu einer Einigung gekommen sind. 750 Milliarden Finanzhilfe für die durch Corona in Not geratenen Staaten. Und das ist eine Menge Geld. Jetzt fragt man sich, wie du schon sagst, ne? Kann das Geld einfach alle Probleme lösen oder müssen wir aus dieser Krise noch andere Sachen lernen?
Ich kenne so ein schönes Zitat von Oscar Wilde, ist mir dazu eingefallen. Ja. Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, stimmt.
Ja.
Gefällt mir, beschreibt natürlich nicht die EU.
Nee.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir reden über diese irrsinnigen Summen im Moment, wie damals bei der Finanzkrise 2008, wo du dachtest, eine Milliarde sei schon viel. Jetzt reden wir über Billionen von Euro. Und damit verbunden ist ja die Erwartung, dass das, was uns gerade Probleme bereitet, mit dieser Summe gelindert werden könnte. Kann es aber sein, fragen viele und ich finde das auch zu Recht, dass man damit längst nicht alles an Problemen löst, also dass es weit über ökonomische und mit Geld sozusagen organisierbare Probleme hinausgeht, was wir gerade erleben. Brauchen zum Beispiel Familien nicht mehr Zeit? Brauchen die wirklich mehr Geld? Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, sie brauchen mehr Flexibilität und mehr Zeit, statt noch einen Topf, von dem Schulbücher bezahlt werden. Ich weiß, dass das sozusagen für viele Familien ein Problem ist. Ich glaube aber, dass man sozusagen nicht einfach so ein finanzielles Programm aufruft, ohne zu denken, was eigentlich die eigentlichen, wirklichen und vielleicht darüber hinausgehenden Bedürfnisse sind.
Das Schöne an Geld ist ja erst einmal, dass es dir das Gefühl von Sicherheit gibt.
Richtig.
Privat, aber auch gesellschaftlich. Ne?
Ein Gefühl, das viel, viel zu wenig Menschen kennen.
Und es ist ja auch ein trügerisches Gefühl. Ne? Und das ist vielleicht auch ein bisschen sozusagen das Glatteis, auf dem sich die Politiker oft befinden, dass sie sagen, naja, jetzt haben wir hier eine Riesensumme zur Verfügung gestellt. Das ist ja auch alles wichtig, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber jetzt ist quasi, ja,
unser Job getan.
Unser Job getan. Ja. Und jetzt muss das nur noch so ein bisschen irgendwie, und das werden dann schon, das wird schon an den richtigen Stellen.
Regelt der Markt auch, ne?
Irgendwo landen. Und da sehe ich die Gefahr, weil das ganz oft nicht an den richtigen Stellen landet, sondern, wie du auch sagst, es noch ganz andere Anreize und ganz andere Problemlösungen geben muss. Zeit ist ein wunderbares Beispiel. Das hat man jetzt ja auch gemerkt in der Corona-Krise, wie viel Wert Zeit haben kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, dass wenn du zu viel Zeit hast und kein Geld verdienst, was ja das Problem von vielen freien Künstlern ist, von Menschen, die ihre Jobs verloren haben, hast du natürlich genauso wenig davon. Das heißt, also wir dürfen nicht das Geld verteufeln, aber es auch nicht erhöhen.
Man kann das eine nicht ohne das andere denken, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in der Politik gerade das eine gedacht wird und das andere nicht. Mhm. Es ist total wichtig, all diese Dinge zu tun mit sehr viel Geld, weil es sonst eine Katastrophe gibt und in vielen Fällen auch schon gegeben hat. Mhm. Aber da droht die Vernachlässigung der anderen Instrumente, die Politik in der Hand hat, um eine Gesellschaft mitzugestalten und zu organisieren. Ja. Und ich finde, da kannst du nicht einfach sagen, was wollt ihr denn? Wir haben jetzt 500 Milliarden rausgeknallt, wir haben noch super reagiert, Bundesregierung Daumen hoch. Mhm. Da fehlt was, da fehlt mir auch die Fantasie, andere Instrumente zu fördern, die über das rein Finanzielle sozusagen hinausgehen. Ne? Es soll ja nichts ersetzen, aber mir fehlt dieser kreative Gedanke zu den anderen Themen, die es da noch gibt. Ne?
Da war ja ein bisschen die Hoffnung am Anfang der Corona-Krise, dass wir jetzt so tief in der Krise stecken und so viele Möglichkeiten haben, jetzt auch unser privates Leben, aber auch unser gesellschaftliches Leben, unser Zusammenleben zu überdenken. Zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir einen Cut machen und überlegen, wie kann die Zukunft aussehen. Und da habe ich ein bisschen, und das sind Teile, die du ja auch ansprichst. Ich habe jetzt in den letzten Wochen allerdings eher die Befürchtung, dass diese guten Überlegungen und guten Ansätze der Anfangszeit schon wieder vergessen sind.
Ich habe das auch. Ich glaube, es ist ein frommer Wunsch. Ich glaube, es geht jetzt eher darum, sozusagen, ohne dass man es offen ausspricht, unbedingt wieder den Vor-Corona-Zustand herzustellen. Das ist, glaube ich, das hehrste Ziel. Ich glaube, dass es nicht verbunden wird mit Gedanken, die über den Status quo vom Januar irgendwie hinausgehen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, ich fände es falsch, Corona-Förderungen jetzt an irgendwelche, sagen wir mal, also jede Corona-Förderung an eine politische Absichtserklärung zu binden. Da sind wir bei dem Punkt osteuropäische Staaten. Ja. Und wie sollen die sich verhalten, damit sie Corona-Kohle kriegen, jetzt mal ganz platt gesagt. Was müssen die an Reformen anstoßen? Natürlich kannst du da nicht einfach Milliarden überweisen, ohne dass du sagst, mach damit, was er will. Politisch passt schon. Mhm. Aber ich glaube sozusagen, die direkte Verknüpfung, die ideologische Verknüpfung von zum Beispiel Förderung nur von, sagen wir mal jetzt, Umweltautos. Das ist nicht so einfach. Also du weißt, was ich meine. Die Verknüpfung von ideologischen, politischen Absichten, so vernünftig sie sein wollen, mit dem Geld, was in einer Notsituation nötig ist, finde ich schwierig.
Nee, man muss es ja nicht verknüpfen. Man muss es parallel denken. Also was wir eben sagten. Jetzt einfach zu sagen, man packt die große Gießkanne aus und schenkt viel Geld aus und guckt dann mal, was damit gemacht wird. Und das, also, ne, das ist falsch. Und ich glaube, oder was heißt falsch? Das reicht nicht, sondern es wäre doch jetzt die Gelegenheit, um mal dieses altmodische Wort zu nennen, ein bisschen utopisch zu denken und vielleicht zu versuchen, aus dieser Krise so weit zu lernen, dass man die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Ja, aber du denkst nicht utopisch, wenn dein Friseursalon gerade abkackt. Also du hast, glaube ich, jetzt nicht die Energie für Utopien, wenn du gerade darüber nachdenkst, wie du deine Mitarbeiter bezahlst.
Das stimmt, aber wir haben ja auch, dafür gibt es ja eine Politik beispielsweise. Dafür gibt es auch gesellschaftliche Gruppen, da gibt es Institutionen, die jetzt in der Pflicht sind, finde ich, so wie jeder Einzelne auch, wenn er denn die Zeit hat oder in der Situation ist, sich darüber Gedanken zu machen, finde ich.
Ja, es ist immer so, eine Zäsur bietet natürlich immer die Möglichkeit, sozusagen die Stellschrauben neu zu justieren, zu gucken, wie man das anders organisieren kann. Vielleicht kommt der Schritt ja auch noch, wenn sozusagen die erste Not gelindert ist und sich überhaupt erst abzeichnet, wie groß und wie schlimm die Folgen sein werden, die ja schon sozusagen sich schon zeigen.
Absolut. Ne?
Wollen wir zu einem etwas leichteren Thema übergehen?
Sehr gern.
Christian?
Ja, Imre?
Es ist bald Urlaub. Jetzt möchte ich von dir gerne wissen, was empfiehlst du mir zu lesen? Ich weiß, Christian liest viel, allerdings Romane ist jetzt sozusagen...
Ja, lese ich auch.
Liest du auch. Was hast du denn zu empfehlen? Was würdest du mir sagen, nimm das mit in den Urlaub?
Also, ich habe überlegt, erstmal was Leichtes. Ne? Also, du liegst am Strand
ja.
von Dänemark, die Sonne brutzelt, da willst du ja nicht die... Da willst du ja nicht Arno Schmidt lesen.
Vielleicht nur doch. Kurz. Gibt es Arno Schmidt so als Zitatesammlung? 20 ja. Seiten?
Gibt es bestimmt.
Was empfiehlst du mir?
Das Lustigste von Arno Schmidt.
Ganz sehr dünnes Buch.
Ja. Andrew Schaeffer, Hope Never Dies.
Muss ich das auf Englisch dann lesen?
Nein, das ist der Titel des deutschen Buches. Ein Ermittlerduo, was in der Opioidkrise in den USA ermittelt. Und das Spannende ist, ich sag dir jetzt, wer das Ermittlerduo ist.
Na?
Joe Biden und Barack Obama.
Ach, hör auf.
Ja.
Ach, das ist aber, ist das wirklich, funktioniert das?
Das funktioniert komischerweise gut.
Das klingt aber so
ja.
herbeigequatscht.
Habe ich auch gedacht und es ist jetzt auch nicht Weltliteratur und.
Sagt ja. das ja was Leichtes, ja.
Es ist was Leichtes, aber man liest ein Krimi und das ist, es ist auch ein bisschen nostalgisch. Ne? Man denkt an die gute alte Zeit, an die Vor-Trump-Zeit natürlich. Vielleicht ja aber auch an die Post-Trump-Zeit, wenn man an Biden denkt. Aber ja.
Das würdest du mir empfehlen.
Guck mal rein.
Soll ich dir auch was empfehlen?
Na los.
Schon wieder Amerika. Lustigerweise habe ich auch einen Amerika-Tipp mit. Kent Nurburn, nicht Wolf, nicht Hund. Auf vergessenen Pfaden mit einem alten Indianer. Kent Nurburn ist ein Autor, den eines Tages, also es ist eine echte Erzählung, wirklich stattgefunden, eine junge Indianerin anruft, Indianerfrau, darf man Indianer sagen? Ja, man darf es nicht. Lakota-Indianerin, es ist einfach so.
Ja.
Sie nennen sich ja selbst auch so.
Ja.
Zum Teil. Ich sage Indianerin, die ihn bittet, ihren Großvater in einem Reservat aufzusuchen. Der hatte nämlich Notizen zu seinem Leben gemacht. Und aus diesen Notizen soll Kent Nurburn ein Buch machen. Er fährt hin. Er trifft einen uralten Lakota-Indianer namens Dan. Er schreibt dieses Buch und Dan ist entsetzt. Er hat nichts verstanden. Es ist total Katastrophe. Das Buch ist also grauenhaft. Und der Indianer Dan sagt, Kent, steig ein. Die machen einen Roadtrip über Land, die Orte seiner Jugend, die Orte seines Lebens. Und es wird ein fantastischer Austausch, eine tolle Lektion in Sachen Menschlichkeit, Wahrhaftigkeit. Einfach ein Roadtrip und eins der besten Bücher über das kollektive Unterbewusstsein Amerikas, das ich in letzter Zeit gelesen habe. Sie streiten, sie hadern, einer rennt weg, sie finden sich scheiße, dann finden sie sich wieder toll. Mhm. Und der Weiße und der alte Indianer, das klingt jetzt so ein bisschen romantisierend, das ist aber wirklich eine ganz tolle, ehrliche, faktenreiche Auseinandersetzung. Und das empfehle ich dir dringend.
Klingt sehr gut. Sag nochmal, wie es heißt.
Kent Nurburn. Nicht ja. Wolf, nicht Hund. Das heißt, du bist nicht domestizierter Hund.
Ja.
Du bist nicht mehr das wilde Tier. Du befindest dich in einem emotionalen Zwischenzustand, einem Niemandsland.
Mhm. Ich habe ein ganz tolles Buch, das ist jetzt nicht dieses Jahr erschienen, aber noch relativ neu. Das ist Daniel Mendelssohn, eine Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich.
Schon wieder ein Roadtrip.
Ja, es ist tatsächlich der berühmteste Roadtrip der Literaturgeschichte oder der Kulturgeschichte in Europa, die Odyssee. Daniel Mendelssohn ist Literaturwissenschaftler, unterrichtet und hat ein paar Studenten und gibt einen Kurs über die Odyssee. Und sein alter Vater kommt dazu. Sein 81-jähriger Vater, Jay Mendelssohn, kommt, setzt sich in diesen Kurs und macht mit. Und hört zu und beteiligt sich. Und diese beiden, ja, etwas knorrigen oder Menschen, die so kein gutes Verhältnis miteinander haben, nähern sich dadurch wieder an. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, also es ist ein Sachbuch, also es ist, ne, aber,
passiert, ja.
Aber also kein Roman, es ist ein Sachbuch. Du erfährst unheimlich viel über die Odyssee, ganz, ganz toll. Du hast diese Vater-Sohn-Geschichte, sehr anrührend, aber überhaupt nicht kitschig.
Wie heißt das nochmal?
Das heißt, eine Odyssee,
ja, okay.
Mein Vater, ein Epos und ich. Mhm. Und wirklich eins der schönsten Bücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, kann ich dir absolut empfehlen.
Notiert. Mein zweiter Tipp für dich wäre was vollkommen anderes, allerdings auch kein Roman, das haben sie immerhin gemeinsam. Fettes Brot, was wollen wissen?
Die Fettes Brot?
Die Fettes Brot, Ratschläge mit De aus der Wortspielhölle. Fettes Brot haben seit einigen Jahren ja eine Radiosendung, so eine Radio-Fragestunde, was wollen wissen, auf Enjoy und Bremen 4. Da rufen immer Hörer an und fragen dann, was weiß ich, es heißt ja der Globus, die Globen, sollte es dann nicht auch heißen, der Zirkus, die Zirken, so. Mhm. Und aus diesen Fragen machen dann Dr. Rensbjörn Beton und König Boris Quatsch. Und zwar gehobenen Quatsch allererster Güte, fragen dann, könnte es sein, dass rote Ampeln nur schüchtern sind? Mhm. Und da entstehen so kleine Sprachperlen, die sind ganz wunderbar. Kunden, die dieses Buch lustig fanden, kauften auch die sexuellen Fantasien der Kohlmeise von Tex Rubinowitz. Und wer so für gehobenen Sprachquatsch irgendwie einen Sinn hat, und ich weiß, dass du den hast.
Du hast ihn aber auch.
Ja, also das passt schon ganz gut zusammen. Ich empfehle dir dringend, da reinzugucken. Was hast du noch?
Ich habe noch einen Comic. Liest du Comics?
Ja.
Also Graphic schon? Novels. Ein wunderbares Debüt von einer Schwedin, die heißt Moa Romanova. Und der Comic heißt Identikit. Es ist eine autobiografische Erzählung. 25-jährige Frau, geplagt von Depressionen und Angstzuständen und Panikattacken. Die aber dann halt natürlich, wie es junge Menschen machen, feiern fährt, feiern geht, sich verliebt, über Männer nachdenkt, über Beziehungen nachdenkt. Das ist unglaublich ungewöhnlich gezeichnet. Die Figuren haben riesige Körper, kleine Köpfe. Also man merkt, wie unwohl sie sich in ihrem eigenen Körper fühlt. Und das ist eine wunderbare Graphic Novel. Kann ich empfehlen.
Und einen habe ich auch noch für dich.
Mhm.
Das ist eigentlich jetzt keine Überraschung. Trotz alledem die Biografie von Hannes Wader.
Ja.
Ja, ich habe vor einigen Monaten sein drittletztes Konzert besucht in Nordheim. Und das war schon ein besonderes Erlebnis. Da saßen lauter saturierte Ex-Revolutionäre mit glänzendem Schuhwerk und der festen Absicht, sich ihre inneren Überzeugungen nicht von so ein bisschen Immobilienbesitz und teurem Rotwein irgendwie kaputt machen zu lassen. Mhm. Und haben Hannes Wader zugehört.
Und du saßt
und
auch da, ne?
Genau. Und dann haben wir versucht, zu heute hier, morgen dort auf die 1 und die 3 zu klatschen, wo ich dann dachte, boah, das hat der alte Mann nicht verdient. Das war so schön, ja. Die Abend-SPD-Ortsverein. Aber das Konzert selber war toll, weil es Hannes Wader so war, aber im Publikum schon so ein bisschen so ein Stößchen-Event für Luxuslinke einfach inzwischen.
Ja.
Aber da kann er ja nichts dafür. Das Buch stimmt. Ist toll und er selber ist sowieso ganz, ganz toll. Diese knorrige, ehrliche, melancholische, unverwechselbare Liederdichter. Das Buch ist nicht nur eine Lebensgeschichte, sondern auch eine sehr poetische und wunderbare, etwas, ja, so auf so eine felsige Art, schroffe Zeitbeschreibung der BRD. Also ganz toll. Darf ich dir ein Zitat vorlesen?
Ja,
gerne. Das habe ich mitgebracht. Das finde ich einfach schön. Ich zitiere Hannes Wader. So zu leben habe ich mir gewünscht, unterwegs sein, on the road, endlich. Von einem Ort, von einem Augenblick zum anderen. Was für ein Gefühl. Von mir aus kann das ewig so weitergehen. Ich bin froh über meine neue Reisetasche, die ich mir im KDW gekauft habe, mit mehreren aufgesetzten Taschen für Kleinkram, nicht zu groß, aber so, dass jede Menge Wäsche zum Wechseln und Bücher natürlich reinpassen. Ich lese jede Nacht vor dem Einschlafen, ganz gleich, wie spät es ist und wie betrunken ich bin. Hannes Wader.
Das kenne ich.
Ja.
Hast du das auch?
dazu sage ich nichts.
Ach so. Ja, ich mache das tatsächlich auch. Manchmal ist das sinnlos. Da weiß ich vorher schon, dass ich mich am nächsten Morgen sowieso nicht daran erinnern werde, was ich gelesen habe.
Christian, aber wir wollten nicht über Alkoholismus sprechen.
Na, ach so.
Staat, Sex, Ambro, würdest du das jetzt einsortieren, deinen Alkoholismus?
Amen.
Ah, okay, alles klar.
Alkohol das passt. Als Religion.
Sehr gut.
Machen wir auch nochmal einen das Podcast passt. Drüber.
Sehr gerne.
Ja.
Apropos Religion.
Ja. Donald Trump.
Ja.
Donald Trump.
Der Stifter eines Sinnsystems.
So kann man das sagen. Nein, aber auch natürlich die große Unterstützung der religiösen Amerikaner für Donald Trump.
Die bröckelnde große Unterstützung.
Mittlerweile bröckelnd, aber naja, man wird sehen. Ne? Also es gibt ja gute, es gibt ja nun genug Menschen, die auch sagen, die Wahlprognosen in den USA gleichen Münzwürfen.
Wozu er dazu gehört, zu diesen Menschen?
Da gehört er dazu. Es gibt aber leider auch Menschen, die ein bisschen klüger sind und das auch sagen. Wenn wir uns an 2016 erinnern, da waren die Umfragen ja auch lange.
Ist richtig. Nicht so. Darauf setzt er jetzt natürlich, ja, ne, dass absolut. Das einfach nur Kaffeesatzleserei ist.
Die Frage ist jetzt, die sich immer mehr Menschen stellen, in den USA, aber auch hierzulande, was passiert eigentlich, wenn Donald Trump im November die Wahl nicht gewinnen sollte? Wird er dann einfach als guter Verlierer das Weiße Haus verlassen und sagen, Joe, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, hier sind die Unterlagen? Oder wird er es nicht akzeptieren und manche sprechen von einem Staatsstreich, manche sprechen von einem Bürgerkrieg? Das sind Begriffe, die fallen. Also ich, ne?
Ja.
Und wird er vielleicht versuchen, gegen seine Wahlniederlage, die ja in seiner Welt gar nicht da sein wird.
Das ist keine Option. Ja.
Die wird ja gar nicht, also wird dann vielleicht auf Twitter schreiben, ja. Also das ist gefälscht. Ich habe gar nicht verloren. Und das ist jetzt die spannende Frage. Was wird im November passieren?
Der Auslöser war ja dieses Interview bei Chris Wallace in Fox, in Fox, wo er sagte, I have to see, er weiß noch nicht, ob er es akzeptiert oder nicht.
Ja.
Meine persönliche Vermutung, ohne dass das durch irgendwas jetzt unterfüttert ist, der weiß, welche Knöpfe er drücken muss, damit die Leute sich's Maul zerreißen. Donald Trump wird dort nicht sitzen bleiben wie ein bockiger Vierjähriger, die Arme verschränken und sagen, das Militär muss mich hier raustragen, bevor ich das akzeptiere. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich konnte mir auch schon andere Dinge zugegebenermaßen nicht vorstellen, aber er hat ja so angedeutet, er hat ja auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, nach den normalen Regeln werde ich 2024, also nach der zweiten Amtszeit, entlassen. Also müssen wir vielleicht eine weitere Amtszeit anstreben. Du weißt nicht, ob das Unkenntnis des amerikanischen Wahlsystems ist oder einfach Provokation. Also diese Äußerungen jetzt bei Wallace, die knüpfen ja an dieses von 2016, werde mich da noch nicht festlegen, ich lasse euch so ein bisschen im Ungewissen, das hat er ja auch gesagt.
Ich werde die Wahl akzeptieren, hat er damals gesagt, wenn ich gewinne.
Ja, das ist wie Udo Jürgens, der gesagt hat, ich brauche keinen Applaus, nur wenn ich auf der Bühne stehe. Das passt so ein bisschen. Meine persönliche Vermutung, vielleicht ist das auch Hoffnungsdenken, ist, dass er das akzeptiert, rumbockt, drei Knöpfe drückt, sieben Anwälte losjagt, die Briefwahlstimmen nochmal durchzählen lässt und dann akzeptiert, dass er verloren hat.
Der Unterschied zu 2016, den ich sehe, ist, dass er natürlich damals ein Kandidat war, heute ist er Präsident. Er ist Oberbefehlshaber der Armee, da kann man ja in diesen Tagen schon beobachten, was das für Folgen hat. Er hat den Supreme Court nach seinen Vorstellungen umstrukturiert, also einfach sehr konservative Richter sind nachgefolgt. Und ich kann es natürlich nicht vorhersagen. Und ich finde nur, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, was demnächst erscheinen wird auf Deutsch. Das ist ein Sportjournalist, Rick Rayleigh, und der zeigt ganz gut, wie Trumps Verhältnis von Sieg und Niederlage ist. Und zwar hat er ihn 30 Jahre lang beim Golfen beobachtet.
Ja, schöne Analogie, ja, sehr gut.
Nennt ihn Commander in Cheat, also
Betrug.
Sozusagen den Oberbefehlshaber im Betrug und im Bescheißen. Und ein Beispiel ist, dass er, Donald Trump hat mal eine Runde gedreht auf irgendeiner Golfbahn und wusste, es findet aber ein Golfturnier, ich glaube sogar in seinem eigenen Golfclub, da will ich mich jetzt aber nicht festlegen, jedenfalls findet ein Turnier statt. Er hat ganz woanders eine Runde gespielt und hat eine 63er Runde gespielt und hat und
ist das gut?
Das ist
Achso,
gut.
Ich habe keine Ahnung vom Golf.
Das kommt immer ein bisschen auf die Anlage drauf an. Das führt jetzt zu weit.
Aber ist gut.
In dem Moment, also sagen wir jetzt eine 63er Runde, da wird er auch wieder beschissen haben, aber hat dann angerufen bei diesem Golfturnier und hat gesagt, was hat denn der Beste bei euch gespielt? Und hat er gesagt, eine 65. Hat er gesagt, ich habe eine 63 gespielt. Ich bin der Sieger.
Von eurem Golfturnier.
Ich habe das Golfturnier gewonnen, weil bei euch hat ja keiner eine bessere Runde gespielt.
Die
haben tatsächlich das akzeptiert und haben ihn als Gewinner an die Wand gehängt, also nicht ihn, sondern seinen Namen, und haben gesagt,
das
so.
Das ist ein bisschen so, als wenn Kim Jong-un in Amerika anruft und sagt, ich habe die Wahl mit 98% gewonnen, ich bin jetzt Präsident der USA.
So könnte man das sehen.
Absolut, ja. Das wäre doch genau die
Entsprechung. So viel Prozent hat bei euch keiner geholt.
Genau, ja. Niemand hat mehr Prozent als ich geholt bei einer Wahl. Ich bin das Staatsoberhaupt von allen, die so jemals eine Wahl veranstaltet haben.
So ist es. Aber das zeigt halt und auch, was er beschreibt, wie oft er einfach da bumst und den Ball aus dem Gras nimmt und weiter nach vorne wirft und so weiter. Er kann einfach nicht verlieren. Und Entschuldigung, den letzten Satz noch. Es ist ja nicht nur so, dass er nicht sozusagen, dass er wahrscheinlich ja Präsident bleiben möchte. Das ist ja das eine, dass er sich da vielleicht wohlfühlt. Das andere ist ja, dass er sehr, sehr wahrscheinlich, das sagen ja nun auch viele Experten, sehr, sehr wahrscheinlich mit juristischen Konsequenzen rechnen muss, wenn er aus dem Amt ausscheidet. Das steht im Mueller-Report und so weiter.
Das ist nochmal eine Motivation, darum zu tricksen, solange es irgendwie geht. Das ist schon richtig. Ich setze seit Donald Trump irgendwie eine Rolle spielt in der amerikanischen Politik auf diesen schönen alten Satz von Bill Clinton: there's nothing wrong with America that can't be cured with what is right in America.
Ja,
und das ist schon cool. Also die haben schon eine große Selbstheilungskraft und die würden das schon irgendwie. Mein Gefühl ist, wenn er sich querstellt, dann spuckt ihn das System aus und kickt ihn mit dem Absatz weg, sobald sich die Gelegenheit bietet.
Das ist eine große Hoffnung, wir werden es beobachten. Das ist, er hat viele demokratische Institutionen ausgehöhlt, er hat viele Anhänger.
Ja, ist schon richtig.
Wir werden es erleben.
Stichwort Karriereende.
Na?
André Schürrle hat im Spiegel sein Karriereende erklärt mit 29 Jahren und er hat kritisiert, dass Schwäche in der Fußballwelt nicht gezeigt werden dürfe und Ehrlichkeit nicht gewünscht sei. Das fand ich ein ganz, ganz starkes Gespräch. Mhm. Er hat erzählt, also muss man wirklich mal lesen, er hat erzählt, dass er nach der WM 2014, als er zu Chelsea zurückging, völlig am Ende war, dass José Mourinho ihn dann aussortiert hat. Und er sagt, entweder man ist Depp in dieser Fußballwelt oder Held, dazwischen gibt es nichts. Und das hat, seine Schwester hat gesagt, André ist nun mal ein totaler Denkmensch. Mhm. Und es scheint Mist zu sein im Profifußball, wenn du zu viel denkst. Ne, da kommst du mit so einer behaglichen Poldi-Playstation-Ahnungslosigkeit und diesem Schmunzelgrinsen einfach leichter durch. So ein Suchender hat da nichts verloren. Ich kann das verstehen. Man sagt so lapidar, der Druck muss ja groß sein dann für so einen. Und die sind doch Millionäre, die müssen doch irgendwie Mittel haben, damit klarzukommen. Aber es ist halt zunehmend so, dass es nicht mehr Gewinner und Verlierer gibt in der medialen Öffentlichkeit, finde ich, sondern immer öfter Gewinner und Versager. Mhm. Das Gewinnen ist gleich viel wert geblieben. Das Versagen ist aber mindestens doppelt so schlimm wie noch vor einiger Zeit.
Ja.
Und das finde ich in einer Branche, in der viel von mentaler Stärke die Rede ist, wie im Fußball oder von was weiß ich spiele, werden im Kopf entschieden, dass du dann Mimose oder Sensibelchen bist, wenn du dir Gedanken machst, ist, finde ich, katastrophal.
Das fand ich auch, das hast du ja am Anfang eben angesprochen, diesen erschreckenden Satz, dass er gesagt hat, Ehrlichkeit, also man darf eigentlich im Fußball nicht, in diesem ganzen Business nicht ehrlich sein. Die Brüder Toni und Felix Groß haben das ja bestätigt.
Richtig.
Kurz danach und haben gesagt, das ist wirklich so, dass du, wenn du Schwächen zugibst oder wenn du deine Meinung ehrlich sagst, dann bist du so ein unbequemer Typ.
Genau.
Auf der einen Seite wird immer gesagt, oh, wo sind denn die ganzen Typen geblieben? Wo ist denn so ein Günther Netzer und so ein Paul Breitner, wo sind die denn geblieben? Auf der anderen Seite, wenn dann einer sich mal hinstellt und seine Meinung sagt, wozu auch immer, dann ist er gleich ein unbequemer Typ und muss fürchten, dass er keinen Anschlussvertrag kriegt. Und das ist ja eine verquere Welt, zumal die Aussage, dass ein Fußballer nicht ehrlich sagen kann, wie André Schürrle, dass er sich einsam fühlt, dass er vielleicht mit dem Druck nicht klarkommt, da hätte man doch gedacht nach der ganzen Tragödie um Robert Enke, dass sich das geändert hat, oder?
Gab es nicht nur Robert Enke. In der Kabine Mensch zu sein ist gar nicht so leicht, hat wer gesagt? Sebastian Deißler.
Ja,
noch vor Enke, stimmt, der Fall Deißler. Ne?
Ja.
Er sagte auch, ich habe mein Talent verflucht, ich war zu gut, um nicht aufzufallen. Genau die gleiche Problematik. Es gibt dieses tolle Buch über Deißler und in dem gibt es in der Bayern-Kabine Mensch zu sein, ist gar nicht so leicht, hat er gesagt. Und da gibt es eine tolle Szene. Und zwar von der WM, von der U15 im Spiel gegen Griechenland, Nationalmannschaft U15. Fliegen dahin die kleinen Kerle. Alle sind am Johlen, sich auf die Schulter klopfen und Sebastian Deißler guckt auf die Zitronenbäume aus dem Bus. Und er denkt, Mensch, Zitronenbäume in der freien Natur, während die anderen alle pokern. Und das zeigt so diesen Widerspruch. Für solche Menschen ist in dieser Sportwelt, in der du sozusagen auch wieder wie bei Elon Musk den Körper so als optimierbaren menschlichen Maschinenorganismus betrachtest, offensichtlich kein Platz. Und ich glaube, dass ich das auch, also ich glaube auch nicht, dass man eine Depression im Spitzensport irgendwann so behandeln oder so betrachten wird wie ein Bänderriss oder ein Syndesmosebandriss, wo immer das genau steckt. Da wird man nicht sagen,
das
der
kann
ist
ich
jetzt
dir erklären, das war bei mir auch mal gerissen.
Ja? Ja, auch beim Sport?
Ja.
Aus dem Sport. Fußball. Ja. Dann hast du ja Erfahrung mit dem Leid. Aber das sozusagen, dass man eine Depression auf die gleiche Weise betrachtet, der ist jetzt 6 Wochen raus oder 8 Wochen oder 3 Monate, wie lange er auch braucht, dann ist er wieder da, trainiert wieder mit, das wird nicht passieren. Deisler hat gesagt, er fühlte sich damals wie eine Glühbirne, die nackt von der Decke hängt. Einsam und für jeden sichtbar. Das finde ich auch ganz stark. Das ist 1:1 Enke. Mhm. Ne? Das ist in der Zeit geschrieben, als es Trainer gab, die absichtlich sagen, tritt dem frisch operierten Gegenspieler doch mal in die Wade. Oder der Typ ist labil, beschimpft den doch auf dem Platz mal und so weiter. Mhm. Diese Tricks. Ich weiß, natürlich muss man sagen, dass in dieser Leistungszelle Fußball noch ganz andere Regeln gelten als in der Gesellschaft. Aber natürlich gibt es Parallelen zu Enke.
Absolut.
Und das ist halt auch, das berührt bis heute dieses Schicksal, finde ich, von Enke so sehr, weil es eben ganz viele Leute auch so erleben, den Erwartungsdruck in der Leistungsgesellschaft, die tiefe Angst, nicht mithalten zu können. Und das sind nicht nur die im Licht der Öffentlichkeit stehen, die das spüren. Und darum hat, glaube ich, diese Leidensgeschichte von den Profis so einen Widerhall. Auch jetzt das Schülergespräch. Ne?
Ja, und du bist ja die leben in einer Welt, in der dein Wert als Sportler und auch als Person, als Mensch, dadurch bemessen wird, wie gut du spielst, also wie viel wert du bist. Also, ne, das sind letztendlich wirst
Geld.
Du, genau, es wird letztendlich gespiegelt, wie ist dein Marktwert? Wie verhältst du dich? Wie spielst du? Wie viel bist du wert? Ich habe ein Zitat, das hatte ich eigentlich, wo wir vorhin über den Wert des Geldes und kann man damit alles, ne? Ein Zitat, das heißt, die Geltung oder der Wert eines Menschen ist wie der aller anderen Dinge sein Preis. Und wie bei anderen Dingen, so bestimmt auch bei den Menschen nicht der Verkäufer den Preis, sondern der Käufer. Das hat Thomas Hobbes geschrieben.
Habe ich wiedererkannt. Das habe ich wiedererkannt. Das
ist doch Wahnsinn.
Ja, oder? Das ist Wahnsinn, weil es genau das, das ausdrückt. Und man muss das mal klar sagen.
Ja.
Die Psyche ist ein tiefes Gewässer, in das viele Menschen nicht mal den großen Zeh halten wollen, weil sie Angst vor dem haben, was ihnen da begegnet. Mhm. Und deshalb nennt so eine Gesellschaft eine Depression lieber Burnout, weil es nach Leistung klingt und nach Überarbeitung, Fleiß bis zur Selbstausbeutung und so weiter. Aber wer aus Angst und Scham schweigt, so wie zum Beispiel Enke, und ungeheure Energie verwendet auf das Verbergen dieser Verzweiflung, dem kannst du halt nicht helfen. Und das ist ein Riesenproblem. Seit dem Jahr 2008 ist die Zahl der Suizide um das 6-fache gestiegen. Das muss man sich mal reintun. Ja? Schwäche gehört aber, und das ist so ein bisschen auch wieder das, was mich angestoßen hat in diesem Schöle-Gespräch, gehört zum Menschsein. Wir sind keine Maschine. Das ist auch das Vermächtnis von Enke. Schöle hat nur einen entscheidenden Vorteil gehabt gegenüber Enke. Er hat es rechtzeitig gemerkt und deshalb den Stecker gezogen. Ich weiß nicht, ob er depressiv war, das weiß keiner und das ist auch nur Spekulation, aber er hat diesen Druck gespürt und gesagt, bevor...
von einem tiefen Loch, in das er gefallen ist.
Bevor dieser Druck mich zerstört, höre ich auf.
Ja. Nur ganz kurz zur Klarstellung, das klang eben so ein bisschen so, als wenn Enke ja selbst Schuld hatte, weil er nicht geredet hat. Man muss natürlich...
Überhaupt nicht, ne,
das
gar nicht.
Nein, um überhaupt Gottes nicht Willen. So, dass,
nein.
Ne, also das da muss nein, man ja nein, sagen, dass in einer Gesellschaft, in der Depression, das ist ja nicht nur die Fußballwelt...
Nein, Selbstschuld auf keinen Fall.
Das ist ja auch in einer Gesellschaft so, dass man einfach immer noch nicht oder wenig in dieser Leistungsgesellschaft über solche Dinge wie Depressionen sprechen kann
die
oder
Krankheit,
sie zugeben kann.
Es ist noch schlimmer, es ist noch perfider. Die Krankheit führt dazu, die Krankheit verleitet dich dazu zu schweigen. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Das ist nicht Enkes Schuld, um Gottes Willen. Das ist ein Teil der Krankheit. Mhm. Und das ist sozusagen überhaupt nicht, also niemand ist an sowas schuld. Ja. Schuld ist im großen Zusammenhang nur eine Gesellschaft, die das Schweigen sozusagen akzeptiert, die sich nicht traut zu fragen, wie geht es dir?
Ja, ja. Imre.
Christian.
Das war Teil 3.
Teil 3 unseres Podcasts.
Podcast Start Sex Amen.
Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Jeden Mittwoch alle 2 Wochen gibt es Start Sex Amen.
Ja.
In der 4. Folge. Wir freuen uns drauf. Hört gerne rein.
Ja, wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.